Gut, ich wollte noch kurz diese DVD vorstellen, das ist die Cable Race Story, also wie die Fackelträger so ins Leben kamen, ist sehr interessant, ist von der Mrs. T, eigentlich die Witwe von Major Ian Thomas, von dem Gründer der Fackelträger, die erzählt da, die wurde gefragt und dann gibt es alte historische Fotos drauf und. Also lohnt sich wirklich, das anzuschauen. Nicht, weil wir es verkaufen, sondern es ist extrem ermutigend und es wäre natürlich noch ermutigender, wenn sie hier wäre. Es ist sehr interessant, wir waren in England gewesen und dann sagt sie zu mir, die ist jetzt 91 oder 92 und sagt, die hat eigentlich erst begriffen, was das heißt, Jesus in uns, als ihr Mann gestorben ist. Sie hat sich viele Jahre überlegt, was das bedeutet. Aber erst als die Sache dann so war, als ihr Mann gestorben ist, plötzlich sagte, wurde ihr klar. Und das dann mit 90 oder 91. Und das ist extrem ermutigend, nicht entmutigend. Ich finde es extrem ermutigend, weil das deckt, was wir lernen. Das ist eine Zeit, das ist Wachstum. Das Leben verändert sich. Und manche Dinge, die wir jetzt meinen, wow, jetzt habe ich es aber, eben haben wir nicht. Wenn wir wissen dürfen, wir sind von Jesus geführt, geleitet, das reicht. Und dürfen durch ihn einfach seinem Wort vertrauen. Das ist das Größte, was es gibt. Und dann werden wir im Leben geführt, eben durch diese Krisen und Anfechtungen an Punkte im Leben. Da wollten wir nie hin. Die hätten wir uns auch nie selbst ausgedacht. Und die lesen wir in irgendwelchen Büchern und dann merken wir, das ist Wahrheit, das ist Realität. Und das bedeutet einfach, es ist ein Leben und nicht so ein Instant-Ding. Also es ist ganz wichtig auch. Und deswegen höre ich gern so Berichte von ganz alten Geschwistern, die dieses Leben so gelebt haben und dann plötzlich sagen, jetzt erst. Eigentlich wieder Hiob, jetzt erst. Jetzt erst. Und ich glaube, deswegen hat man auch, der Alex hat mich gefragt auch über eine Sache mit Timotheus, dass man einen Jungen nicht zu, dass man niemanden zu schnell die Hände auflegen soll. Und ich glaube, das ist auch mit da drin. Jemanden dann in Leitung mitzunehmen, kann man zu schnell machen. Und das sind große Worte und es ist exciting und das sind ja oft dann so die Leute, von denen wir sagen, jawohl, ne, so müssen wir leben und dann nach zwei Jahren kommt der Absturz. Weil mir das eben keiner gesagt hat damals, dass das alles auch noch dazu gehört. Ne? Also das ist ganz wichtig. Mobile aus. Okay. Und in dem zu leben, empfehle ich. Ganz toll, sie hat auch echt einen Witz. Die Mrs. T, was ist echt ganz witzige alte Lady. Das Äußere verfällt, die Mrs. Thomas, das Äußere verfällt, aber das Innere wird immer jünger. Und das ist echt stark. Ja, ist so. Ist schön. Ist ein Trost. Für alle Frauen und für alle Männer, gell? Jawohl. Ich wollte einen kleinen Witz machen, aber der ist nicht gelungen, ich weiß. Okay, aber natürlich auch ein Trost für alle Männer, also für die Frauen. Ja. Okay. Ja. Aber jetzt wird sich deutlich zeigen, wer zu viel auf sich selbst legt bei diesem Witz, wer er wirklich ernst nimmt. Ne? Da muss man vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber so nur biblische Botschaft, sagte Paulus. Ne? Und was wenden wir drauf, dass wir auf ewig so jung sind, wie wir sind. Und es ist schön, mit Jesus alt zu werden, habe ich gedacht, wenn man es sieht. Schön, mit Jesus alt zu werden. Und es ist schön, wenn man es nicht verstecken muss. Wenn es einfach so ist und Jesus immer mehr wird, die Kraft, ist doch klasse. Jetzt haben die Frauen wenigstens was zum Diskutieren heute Abend, das finde ich gut. Ich bete. Ich frage, bitte aber jetzt nicht um Vergebung, weil es nur ein Witz war, okay? Aber es steht in der Bibel. Nicht bloß von den Frauen, auch von den Männern. Okay. Ist es so. Und das habe ich dazu gesagt. Habt ihr gehört, Frauen? Ja? Okay. Aber ihr hättet es zuerst sagen sollen, ich weiß. Herr Jesus, wir danken dir für den Tag und ich danke dir für die Zeugen in dieser Welt, auch die Wolke der Zeugen, Menschen, die uns vorangegangen sind. Und in diese Wolke der Zeugen, du uns auch mit reinnimmst, dass unser Leben eben auch das widerspiegelt, dein Leben, dein Wesen und dass wir auch diesen Trost haben, Herr, dass wir jetzt nicht alles wissen müssen, auch wenn wir so gern alles wissen würden. Dass der Tag kommt, die wir mehr und mehr verstehen dürfen, sehen dürfen, erkennen dürfen, staunen dürfen, letztendlich, wenn wir bei dir sind und das wahr wird, was du sagst, und dann werdet ihr mich nichts mehr fragen, und dafür danke ich dir. Und solange wir auf diesem Planeten sind, gebrauch unser Leben als so ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ja, als Salz und Licht. Und wenn du das nicht so kreierst als Salz und Licht, ist es unmöglich. Das können wir nicht aus uns selbst wirken, Herr. Und ich danke dir, dass wir den kennen, von dem alles Gute kommt. Amen. Jo, wir beenden dieses Thema, was wir heute Morgen hatten, Umgang mit Dankbarkeit. Das ebenso dieser Schlüssel ist. Wir sagten eben, die Dankbarkeit, der Grund, der Schlüssel für die Dankbarkeit ist unsere Errettung. Und mehr gibt's nicht. Ja, wir sprachen drüber über Psalm 50, opfere Gott Dank. Und das ist eine große Sache. Ich denke an eine Frau, die im Konzentrationslager war, die in Würzburg lebt, Maria. Na, kennt ihr gar nicht, ne? Mit Namen. Ja, wenn ich es euch nachher sage, dann wisst ihr, wer es wirklich ist. Ne? Und ich rede sie immer nur mit ihrem normalen Namen an. Und ihren Mann auch, den Walter. Ne? Und sie ist so eine Frau, die extrem Liebe ausstrahlt. Dankbarkeit. Und ich habe sie mal gefragt, das, was du alles erlebt hast, auch im Konzentrationslager gewesen. Und sie hat auch gesehen, dass einfach Leute aus ihrer Familie misshandelt wurden. Und ich fragte sie dann, wie, dass du so dankbar bist, so freundlich bist, wenn man sowas erlebt hat. Und wenn Mädchen in Konzentrationslager kamen, wenn ihr mal die Berichte lesen würdet von diesen Wachmännern, wie die missbraucht haben, aufs Erbärmlichste. Und da musst du einen Psychologen eigentlich haben, würden wir heute sagen. Und sie hat mir dann mal zu mir gesagt, Heinz, wenn man einmal das erlebt hat, was das heißt, dass einem vergeben wurde durch Jesus, dann kann man doch eigentlich gar nicht anders als dankbar sein. Dann kann man doch eigentlich gar nicht anders als dankbar sein. Und das ist dieser Punkt, wisst ihr? Dann bin ich perfekt, aber dann kann ich ja eigentlich gar nicht anders als dankbar sein. Was sollte ich denn dann anders sein? Und wir sprachen ja heute Morgen auch über diese krummeligen Zeiten, die jeder dann auch von uns hat, und eben darum zu wissen, dass alles, was kommt, im Gebet zum Ausdruck gebracht wird und dass es auch im Willen des lebendigen Gottes ist. Deswegen lädt Jesus uns eben auch ein, wisst ihr, in ihm zu bleiben. In ihm zu bleiben. Wirklich auf ihn konzentriert zu bleiben. Und wir dürfen uns fragen, schon in der westlichen Welt, diese Diskrepanz, ob wir wirklich auf ihn konzentriert leben, wisst ihr? Dass unser Leben ist. Geplagt und gejagt, morgens sitze ich schon an meinem Blackberry und gucke dann schon mal drauf, ob da schon wieder eine Nachricht kam. So geht's mal. Morgens manchmal denke ich, bist du jetzt total bescheuert. Also vor ein paar Jahren, als ich die Kiste noch nicht hatte, habe ich auch nicht drauf geguckt, klar. Und die Welt dreht sich auch weiter, ohne dass ich da drauf schaue. Aber hier tappt mich dabei, wisst ihr, dass ich das Ding vor mir liegen habe und dann liegt die Bibel daneben und das Blackberry liegt dort. Ne? Und dann muss ich erstmal, dann bin ich so richtig, dann muss ich erstmal reinschauen. Und dann vergeude ich manchmal eine Zeit morgens schon mit dem dummen Ding. Natürlich haben nachts irgendwelche Leute geschrieben, die Zeit haben. Oder die halt auf der anderen Seite von dem Planeten leben. Aber das ist nicht so wichtig. Das ist nicht wichtig. Überhaupt nicht. Und diese Sache auf dich konzentriert. Wisst ihr, und dann bin ich auch schon rübergerannt und dann schnell da drin rum und E-Mails schon beantwortet und noch ein SMS beantwortet und dann dachte ich, oh Mann, hey, jetzt ist eine Dreiviertelstunde vorbei, jetzt musst du noch ins Bad und dann müsst du noch rüber, also lese ich später noch Bibel. Und das sind Katastrophentage oftmals. Nicht, weil ich keine Bibel gelesen habe, aber weil ich schon in so einer Hatz bin. Schon in so einer Hatz. Und deswegen ermutigt uns Jesus, wenn ihr in mir bleibt, In mir. Auch in unserem Gebetsleben, wenn er in mir bleibt, in mir. Weil wenn er in mir bleibt, sagt Jesus in Johannes 15, ist ein deutliches Zeichen, das wir gleich nochmal anschauen, auch mit Führung im Leben. Habe deine Lust am Herrn und so würde dir geben, wonach dein Herz sich sehnt. Habe deine Lust am Herrn. Deine Lust am Herrn. Das ist der gleiche Gedanke, der da mitgeht. Und in Johannes 15 sagt Jesus, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Der bringt viel Frucht. Das ist ein Automatismus, das kommt. Das ist so. Und für mich jetzt praktisch diese Frucht auch der Dankbarkeit. Wer in mir bleibt, der bringt automatisch diese Frucht der Dankbarkeit. Die muss es sich nicht herauszwingen. Ich habe jetzt gehört, ich soll mich freuen. Weil wir aufs Eigentliche zurückgerufen werden, wisst ihr, auf die Errettung in Christus. Und was konnte mir besser passieren im Leben und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ihr Lieben. Was konnte uns jemals Besseres passieren im Leben, als errettet zu sein durch das Blut von Jesus Christus? Was? Ich habe das ja heute gesagt, ne, mit dem Geld, naja, das Geld ist klasse, aber jetzt haben wir eben, das wäre noch klasse, wenn ein anderer Umschlag da wäre, ne, für das Auto noch. Das wäre natürlich super, Jesus. Es gibt aber Menschen, die sind echt dankbar dafür. Und es gibt dann Menschen wie mich, die wären gerne dankbar dafür. Und die erzählen auch anderen, sei doch dankbar dafür. Und Jesus fordert mich dazu, dadurch auf, wisst ihr, Heinz, bleib einfach in mir. Das ist alles ein Ausdruck davon, dass du nicht in mir bleibst. Weißt? Und wie, das sage ich Jesus, das lege ich dir alles hin. Und ich habe mehr gelernt von diesem Gebet aus Lukas 18, Gott sei mir Sünde gnädig. Einfach Gott sei mir Sünde gnädig. Weil dieser Mann, sagt Jesus, der ging gerechtfertigt hinab. Der ging gerechtfertigt hinab. Weil ich lass mir nicht an deiner Gnade genügen, Jesus. Lass ich nicht. Weil all meine anderen Träume gehen nicht in Erfüllung. Aber was gibt es denn für einen größeren Traum, als von dem einen wahren Gott, der den Kosmos regiert, mein liebes Kind genannt zu werden. Es gibt doch nichts Größeres. Und sich das immer mal zu vergegenwärtigen. Die Alten früher, die haben gesagt, ich muss mich jeden Tag neu bekehren. Das sagen wir heute nicht mehr. Aber die meinten nicht, dass man jeden Tag neu gerettet werden muss. Es ist einfach jeden Tag mein Herz neu ausrichten. Auf Christus. Jeden Tag neu das Gebet beten aus Psalm 139, die letzten Verse eben. Herr, prüfe mich und erkenne, wie ich es wirklich meine. Und sieh, auf welchem Weg ich bin. Und wenn ich auf verkehrten Wege bin, auf bösen Weg, leite mich auf ewigen Weg. Das ist ein gutes Gebet, wenn man das betet. Das ist ein gutes Gebet. Das ist der Gedanke dahinter, wisst ihr? Ein Mensch, der auch mal zerbrochen war darüber, über das Verlorensein. Verlorensein. Und das ist das Schlimme in dieser Welt. Die Menschen sind verloren, die sind hoffnungslos verloren, wisst ihr? Hoffnungslos verloren. Jeder Mensch ist hoffnungslos verloren. Hoffnungslos. Und das ist die Tiefe da drin. Und deswegen habe ich auch 1. Johannes 5, Vers 14 bis 15 damit geschrieben. Da geht es um diesen Gedanken eben, dass wir wissen dürfen auch, um was wir beten sollen. Das dürfen wir. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Das ist wirklich Tiefe da drin. Das ist nicht instant. Das ist so schnell. Das ist Tiefe. Das ist tiefe Lehre der Bibel. In ihm bleiben. Und das ist ein Lebensprozess. Das ist ein Lebensprozess, immer tiefer geführt zu werden auch. Das ist ein tiefer Lebensprozess. Und auch ein bisschen Geduld zu haben in so einer Welt, Geduld mit mir selbst, Geduld mit den anderen. Und auch mal sagen, wirst du noch sehen, das wird. Es wird. Hundertprozentig wird es werden. Es dauert halt seine Zeit. Aber diesen Weg geführt zu werden und tiefer in Christus. Und es gibt auch diese Gelassenheit im Glauben. Es gibt die Gelassenheit im Leben von Menschen, von denen wir dann sagen, wie kannst denn du da jetzt noch gelassen bleiben? Das war das Bild der Urchristen, von denen dann geschrieben wird, als es die Römer gestaunt haben, als sie gemartert haben und in Stücke zerrissen haben. Und die haben gestaunt, wie die gestorben sind. Das kannten die nicht. So ganz anders. Und wisst ihr, das war auch, weil sie sich im Willen des Herrn wussten, auch wenn sie in 1000 Stücke zerrissen wurden. Ich weiß mich im Willen des Herrn, weil mein Leben nur ein Zeugnis sein soll von meinem Herrn. Er hat mir kein irdisches Glück versprochen. Hat er nicht. Um das geht's nicht. Mein Leben ist nur ein Zeugnis meines Herrn, mein irdisches Leben. Das soll es sein. Und das ist dieser Gedanke, der dahinter steckt. Eben, dann darf ich auch danken, wenn ich Jesus gehöre, dass mein Leben so wird, wie es dem Gedanken des himmlischen Vaters entspricht. Ich darf auch mal danken dafür. Mein Leben wird so werden, wie es deinen Gedanken entspricht. Weil ich dir vertrauen darf, du machst ja immer das, was du dir vorgenommen hast. Mein Leben wird so werden, wie du dir das vorstellst. Ich kann es nicht so machen, ich kann es dir immer nur wieder ganz bewusst geben, du hast es ja eh schon, aber es hilft oft, wenn ich mir das vergegenwärtige. Und dann machst du was draus. Und du führst dieses Leben deiner Bestimmung zu. Freuet euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freuet euch, eure Sanftmut, lasset alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorget um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Philipper 4, Vers 4 bis 7. Also auch wieder dieser Gedanke, dass er euer durch Gebet und Flehen mit Danksagung, opfere mir Dank, sagt der Herr. Opfere mir Dank. Weil du um den weißt, der alles in der Hand hat. Du weißt um den sogar, der deine Peiniger in seiner Hand hat. Um den weißt du. Der deine Peiniger hat er in seiner Hand. Nicht die Peiniger haben Gott in ihrer Hand, sondern Gott hat die Peiniger in seiner Hand. Die Situation im Leben, die so ist, deswegen haben wir das Thema mit Krisen durchgemacht, das kommt nicht von ungefähr. Wir sind nicht Opfer vom Schicksal, wenn ich mit Jesus lebe, wisst ihr? Ich bin auch nur ein Opfer der Willkür der Menschen um mich herum. Ich bin in der Hand des lebendigen Gottes. Wir sehen das sehr gut in der Apostelgeschichte 8, als ganz am Anfang, als die ersten Jünger aus Jerusalem herausgetrieben wurden durch eine Verfolgung. Und wir lesen ja gar nicht, was da alles geschehen ist bei dieser Verfolgung. Aber wenn wir das Leben von Paulus studieren und den anderen Jüngern, dann können wir uns das ein bisschen vorstellen. Und was haben sie gemacht? Das Erste, was sie getan waren, sie gingen zum Psychiater. Weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Nee, das steht nicht dort. Sie haben auch eine Auszeit genommen, sind irgendwo dann hin mit dem Ruderboot damals, ne? Auf eine ferne Insel und erstmal ein bisschen Auszeit von dem Stress. Nee, steht auch nicht dort. Da steht, diejenigen, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Das haben sie gemacht. Und garantiert nicht im Lachen die ganze Zeit. Hurra, wir werden verfolgt, wie schön das ist. Tolles Zeugnis. Was in so einem Vers drinsteckt, da steckt Angst mit drin. Extreme Bedrängnis. Wenn die in jedes Haus rein sind, der Paulus und seine Schergen. In jedes Haus. Und haben die rausgezerrt. Entwürdigend. Kann man stark davon ausgehen. Saulus verwüstete die Gemeinde und drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und es war denen wurscht, ob die Frauen schwanger sind oder nicht schwanger sind. So muss man sich das vorstellen, wie wir heute die Storys hören von diesen Soldaten, die dann wild werden und wahnsinnige Sachen machen. Und es war alles in der Hand des Herrn. Und das können wir heute nicht mehr denken. Wir wollen das auch gar nicht mehr denken. Weil wir nicht mehr von einem souveränen Gott ausgehen. In unserer Welt, in der wir leben. Von einem begrenzten Gott. Und es ist alles in seiner Hand. Er ist es, der die Meere aufwühlt, sagt der Prophet. Das zu denken, dass auch ein Tsunami in der Hand des Herrn ist. Und 100.000 weggespült werden. Ist die Lehre der Schrift. Ist ein souveräner Gott. Und er kann tun, was ihm gefällt. Er kann tun, was ihm gefällt. Damit sein Name verherrlicht wird. Er tut nicht immer das, was uns gefällt. Aber er tut das, was ihm gefällt, damit sein Name verherrlicht wird. Weil es um ihn geht, ihr Lieben, dass wenn ich eine Sache wollte, dass ihr es mitnehmt, es geht um ihn. Es geht nicht um uns. Wenn es um ihn geht, dann geht es unserer Seele gut. Wenn es einzig und allein um ihn geht. Dann geht es uns gut, sozusagen, weil dann wissen wir uns in seiner Hand. Auch das Wohl und Wehe wissen wir in der Hand von Jesus, wenn es um ihn geht. Und von dem spricht eben der Paulus der Gemeinde damals. Das ist dieser tiefe Vers. Und er sagt ja dann, wenn das geschieht, also dankopfern werdet ihr nur von Herzen, natürlich, A, wenn ihr wirklich euch eure Erlösung bewusst seid durch das Blut von Jesus Christus. Und B, wenn ihr das alles durch diese Schau auch alles in seiner Hand wissen dürft. Und eben C, wenn ihr seht, das ist nicht die Willkür von irgendwas. Es ist sein unbegreifliches Handeln mit unserem Leben. Und in Englisch gefällt mir das sehr gut, dieses freut euch, da steht eigentlich be well. Und das ist die Wurzel von im Willen sein, von. Und wir können das dann so übersetzen, du kannst dich freuen, darüber, wenn du wissen darfst, weil du wissen darfst, es ist im Willen des Vaters. Ich kann es nicht verstehen, aber er führt diesen Weg. Und der Wille des Vaters ist eigentlich der einzige, dass wir gleichgestaltet werden im Bild seines Sohnes Jesus Christus, sein Wille. Sein Wille. Lesen wir im Römerbrief. Das ist der Wille des Vaters. Dass unser Leben ein Zeugnis ist von dem lebendigen Jesus Christus. Ist der Wille des Vaters. Und deswegen konnte so eine junge Frau dann sagen eben, das war alles, was ich wollte. Und es war ein Zeugnis voller Tränen, voller Schmerz, voller, ich hätte auch noch gerne geheiratet. Ich hätte auch noch gerne das erlebt. Aber da gibt es was Größeres. Und das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Deswegen sagt der Autor Ludwig Hofacker, wenn ihr wissen wollt, wie das Leben wirklich ist und wie Jesus wirklich ist, dann geht, besucht kranke, schwache und sterbende Menschen. Das macht. Und genießt auch mal einfach die Kraft des Lebens, wenn ihr auf einen Jugendkongress geht. Und freut euch dran. So ist das Leben auch. Und so ist das Leben hinter der Bühne. So ist das Leben hinter der Bühne. Es gehört alles dazu. Und es ist nicht immer nur Weinen, es ist auch Lachen, sagt der Prediger, Kapitel 3. Ist auch so. Es ist nicht immer nur Trauern, es ist auch Tanzen. Das Glas ist nicht immer nur halb voll, es ist auch mal ganz voll. Ist es auch. Und dann, das ist das Abenteuer, sich mit denen zu freuen, denen ihr Glas scheinbar immer ganz voll ist. Immer ganz voll. Und mein Glas ist immer halb leer. Aber ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich. Weil du hast mir ja nichts voraus. Wir beide sind geliebte Kinder des lebendigen Gottes. Und ich freue mich für dich, dass du jetzt das einfach so genießen darfst. Aber dann genieße es auch. Das mag vielleicht jetzt in den Ohren von manchen klingen, ne? Oh, genießen, oh, bloß nicht. Aber dann genieß es doch auch. Dann genieß doch auch dein Eheleben. Und dann genieß auch das Skifahren. Genieß doch die Gemeinschaft, denn genieß es doch mal. Und du genießt es nur, wenn du dem Herrn Dank dafür gibst. Weil es ist von dir, Herr. Es ist von dir. Es ist von dir. Du hast uns das gegeben und wir dürfen das leben. Who knows, wie es morgen aussieht, das Leben. Wissen wir nicht. Also das ist der Gedanke. Also in seiner Gegenwart und durch seine Gegenwart in mir werden wir im Willen oder vom Willen Gottes angetrieben, weil wir in seinem Willen leben. Und das gilt besonders für unser Gebetsleben. Und dass er das Leben von Jesus Christus, er wusste ja sich im Willen des Vaters, wisst ihr? Also dieser Christus, der sich im Willen des Vaters wusste, auch als er ans Kreuz ging, das ist der, der in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Das ist es. Und es bringt dir zur Ausformung in unserem Leben. In seiner Art, wie es richtig ist. Und zum Schluss möchte ich euch diesen Vers auch noch mitgeben aus Psalm 34, 16. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Er achtet drauf, er missachtet es nicht und er verachtet es auch nicht. Er achtet drauf. Er übersieht uns nicht. Psalm 121, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er schläft und schlummert nicht. Der verschläft es auch nicht. Der verschläft auch nicht den richtigen Zeitpunkt. Es ist nur die Frage, dass wir ermutigende Gemeinschaft haben, die uns hilft, weiterzugehen. Und das ist klar, wisst ihr, wenn wir das alles so reden und werden heute Abend alle richtig ehrlich und würden mal sagen, wie es uns wirklich geht. Das wäre sehr interessant. Zu hören, wie es jedem wirklich geht. Zu hören, wie viele sich in dem Raum absolut allein fühlen. Mit ihrer Enttäuschung. Mein Traum war immer, einen Mann zu heiraten, der Jesus liebt. Und ich habe noch keinen geheiratet. Ich habe noch keinen gefunden. Ich sehe sie alle nur in ihren Audis und BMW und Mercedes rumfahren. Das sind alles fromme Kerle, die gehen sogar zum Skifahren, zum Tauernhof. und machen ihr Outdoor-Programm. Dafür, deswegen haben sie auch keine Zeit, irgendwie überhaupt mal dran zu denken. Individualismus, der schmerzt ungemein, Leute. Schmerzt ungemein. Aber das ist der Wille des Herrn, weißt du, Mädel. So ist es. So leben wir. Ist es der Wille des Herrn für eine junge Frau, ihren Individualismus zu leben? Ist es der Wille des Herrn für einen jungen Mann, seinen Individualismus zu leben? Nee, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, sagt die Bibel. Ist ganz clever aufgebaut, die Bibel. Von ganz am Anfang, ihr Lieben. Da muss man nicht lange rumsuchen. Was will denn der Herr? Aha, das ist das Erste, das sagst du mir. Okay, und dann sagst du mir, Jesus, später, es gibt Leute, die haben die Gabe der Ehelosigkeit, die gibt's dann. Aber das gibt's nicht, dass ich mein ganzes Leben lang kämpfen muss und fragen muss, habe ich jetzt die Gabe der Ehelosigkeit oder nicht? Weil ich immer mehr Männer treffe auch, die keine Entscheidung treffen können. Einfach keine Entscheidung. Das ist unsere Welt, in der wir leben, wisst ihr, das ist die westliche Welt, Generation Maybe, zwischen 20 und 30. Deswegen war die Marlboro-Werbung auch so. War wirklich so. Don't be a maybe. Sei kein vielleicht. Und es schmerzt, Leute. Das schmerzt ungemein. Das ist ganz clever aufgebaut, die Schrift. Sag ich auch meinen Kindern, da brauchst du nicht, Kindern, das war jetzt Fränkisch, ne, Kindern, aber da brauchst du nicht lang rumfragen, das steht doch dort. Was will denn der Herr? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Oh. Aha. Und es steht ganz am Anfang, also muss ich gar nicht mehr weit blättern. Und wisst ihr, wenn das ist, was der Herr will, Leute, dann muss die Gemeinde wieder aufwachen. Wenn das ist, was der Herr möchte, dann kann ich davon ausgehen, dass da jemand ist, der das bombardiert bis zum geht nicht mehr. Wenn der Herr will, dass wir lieben, dann kann ich davon ausgehen, dass er will, dass wir uns am Bodenseehof bekriegen. Kann ich davon ausgehen. Das macht einen Leiter aus, wisst ihr, nicht weil ich der absolute Crack bin in der Sache, aber das musste ich lernen über die Jahre, das macht einen Leiter aus. Das ist alles, was ich machen muss. Ich muss schauen, dass die Herde zusammenbleibt, das ist alles. Und dass es sich liebt. Dass es gute Weide hat, das ist alles, was ich machen muss. Das ist alles. Und das andere wird von ganz allein, die Herde sorgt dann schon, die organisiert sich. Ich muss sie nicht noch organisieren. Das sind dann die Organisator-Schafböcke drunter. Die machen es dann schon. Wisst ihr? Aber das sind so diese Dinge, die mir immer wichtiger werden im Leben mit Jesus. Treffe auch Entscheidungen. Treffe Entscheidungen. Keine Entscheidung treffen ist auch Sünde, Leute. Du kannst es nicht ständig vor dir hinschieben. Wälzen, 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 wälzen. Das ist ein großes Problem. Heute habe ich in der Idea gelesen, so, da gibt es dann dieses Pro und Contra, Spätheiraten, Frühheiraten, ne, und manche, und dann sagen wir, ja, unsere Gesellschaft ist halt so, wir heiraten immer später. Tatsächlich ist fast gesellschaftlich aufgezwungen. Aber müssen wir uns denn das immer aufzwingen lassen? Und dass es dann so ist, je später du heiratest, ist es dann so, schreiben dann Leute, die sich damit auskennen, ne, mit Medizin, Biologie, die sagen, desto geringer ist dann eben die Chance, dass du noch Kinder haben kannst. Ah, die Russlanddeutschen, die heiraten früh. Ah, die Türken. Und die Amis sogar. Aber wir nicht, weil wir müssen schauen, dass wir beim Daimler unterkommen, beim Bosch unterkommen, dass wir das noch machen und jenes noch machen. Und das ist wirklich schade, ihr Lieben. Das Evangelium muss im Zentrum stehen, im Zentrum unseres Lebens. Das ist die revolutionäre Kraft, die verändert. Und wir brauchen dann kein, wir müssen nicht ständig mit einem schlechten Gewissen rumrennen. Das kann ich auch schon immer hören, diese schlechten Gewissen ständig. Ja, warum lebst du denn dann so? Warum sagst du nicht einmal, Jesus, dein Sieg? Das höre ich selten. Weil dann wird es ja bedeuten, dass Jesus Sieger ist. Und dann könnte es passieren, dass er das tut, was ich jetzt gerade nicht will. Weil ich will jetzt gerade noch ein bisschen mein Leben leben, ehrlich gesagt, Heinz. Entscheidungen treffen. Don't be a maybe. Was navigiert mich durch mein Leben? Wer navigiert mich durch mein Leben? Für was lebe ich wirklich? Und das ist die letzte Sache hier. Ich habe euch Psalm 37, finde ich eine tolle Sache für Leitung. Und wisst ihr, ich sage das schon ein bisschen scharf, weiß ich, dass ich es scharf sage mit dieser Sache, ich meine es auch so. Ich meine es auch so. Und ich würde kein Wort davon zurücknehmen. Kein Wort. Ich weiß, dass es manche gibt, die sind wirklich um des Herrn willen, können die so leben, weiß ich. Aber das kann doch nicht sein, dass mehr und mehr Männer sagen, ich kann nicht heiraten und ich will auch nicht, aber in der Pornografie gefangen werden. Das kann, passt doch irgendwas nicht. Leute, da passt doch irgendwas nicht. Mein Sex ist nicht die Grundlage für die super Ehe. Ehen, sagte mal der Richard Kriese, so ein alter Evangelist, die werden auf den Knien neben dem Bett geschlossen. Das musste ich auch lernen. It's not all about sex. It's about Jesus. Und meine Ehe ist dann glücklich, wenn Jesus das Zentrum ist. Und es hat dann alles seine Zeit. Es ist Zeit für Küssen, es ist Zeit für Sex, es ist Zeit für alles. Es ist auch Zeit, einfach nur wandern zu gehen, es ist Zeit, einfach nur dort zu sitzen. Es ist Zeit für alles, wenn Jesus das Zentrum ist. Wie viele zerreißen sich da drin, ihr Lieben, wenn wir ehrlich wären. Das wäre eine super Sache. Das wünschte ich mir. Wisst ihr, dass jeder mal auf ein Zettelblatt Bier draufschreibt, ich bin glücklich oder ich bin nicht glücklich. Ohne Namen dazu, weil sonst wird nur draufstehen, ich bin glücklich. Ist ja klar, weil sonst sagt der Heinz Spindler, dann presst er mir noch ein Gespräch rein. Ne? Dann muss er, so wie der drauf ist, verzichte ich da drauf. Also, ich will ja noch schlafen. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue, habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Befiehl heißt auch wälze. Wälze. Und wälzen, das ist manchmal hart, das ist schwer, es hat auch was mit Anstrengung zu tun. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder und immer wieder. Weil Jesus immer, immer, immer zu aller Zeit bereit ist zu hören. Und ich denke manchmal, ist es nicht schlecht, wenn ich mit dem beschäftigt bin, als dass ich mich mit irgendwas anderem beschäftige. Lieber alles immer wieder auf den Herrn zu wälzen. Deswegen früher die alten Seelsorger, so Johannes Seitz und solche Cracks im 19. Jahrhundert, bei denen war das echt so, die hatten so Seelsorgezentren und die haben die Leute arbeiten lassen, wie man in Franken sagen, bis die Schwarte kracht. Von früh bis Nacht, morgens begonnen mit Bibellesen und Gebet, abends abgeschlossen mit Bibellesen und Gebet. Amen. Da hat keiner mehr was gebraucht, die sind alle ins Bett gefallen. Da hat keiner mehr irgendwie eine Muckibude gebraucht oder Solarium, dass ich auch noch besser aussehe. Ne? Nee, nee. Brauchst du nicht. Es war clever. Und es ist was von diesem Berg, weil immer wieder, das ist auch, das bringt Disziplin mit sich. Wisst ihr? Da musst du dranbleiben, eine Kontinuität ist da drin beschrieben. Befieh dem Herrn deinen Weg. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, 100.000-prozentig, wie das Licht. Und dein Recht wie den hellen Mittag. Deswegen musst du nicht um dein Recht kämpfen. Das sagt später der Apostel Paulus in Römer 12. Auch damit musst du dich nicht beschäftigen. Das ist eine tolle Sache eigentlich. Du musst dich nicht damit beschäftigen, für dein Recht zu kämpfen. Das macht der Herr. Du kannst dich ganz allein damit beschäftigen, auf ihn konzentriert zu leben. Und der Teufel ist clever. Der zieht uns dann weg und dann kämpf um dein Recht und kämpf, 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 kämpf. Das Überstreiten kannst du mir überlassen. Ich bin der Herr, dein Feldpanier. Das geht uns alle so ein bisschen verloren, auch so diese Beschreibung des Herrn im Alten Testament. Wir lesen oft Gott, Herr, Gott, Herr. Aber was das alles bedeutet, auch diese wunderbaren Namen auch, die im Alten Testament geoffenbart werden über die Charakterzüge, Eigenschaften, wie man es auch immer nennen will, über den lebendigen Gott, ist wunderbar. Das würde ich euch empfehlen, so ein kleines Büchle irgendwie zu erwerben über die Namen Gottes und dann zu studieren. Ich bin der Herr, dein Feldpanier. Ich gehe vorne weg. Das bist nicht du, der allein aufs Schlachtfeld geht. Der das Feldpanier trägt, ist immer der Erste, der vorne ist. Die sind nicht die, die hinten das Fähnchen haben. Nee, das sind immer die, die ganz vorne sind. Ich bin der, der immer ganz vorne ist, Heinz. Ich bin nicht mittendrin und auch nicht ganz hinten. Ich bin ganz vorne. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Entzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn, lass den Grimm, erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Die werden hundertprozentig, das steht. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein, und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, so ist er nicht mehr da. Psalm 37, wichtiges Wort, auch für Leitung, Navigation in unserem Leben. Was navigiert mich? Die Boshaftigkeit, wisst ihr, der Eifer, dass der andere immer vorne dran ist. Und wisst ihr, wenn ich das so sage über Heirat und so, dann leide ich natürlich auch als ein Vater, der zwei Mädels hat, eine 23, eine 25, eine hat einen Freund, der kann sich nicht entscheiden. Kann sich einfach nicht entscheiden. Und die andere sagt, Papa, ich würde so gerne einen Mann haben, der Jesus lebt. Aber es kommen immer nur die anderen Checker. Und die halten dann auch an mit der Big Car und sagen, hey Baby, hast du ein bisschen Zeit? Und die sagen dann auch mal, du bist schön. Oh, das darf man bei uns nicht sagen, hör bloß auf, ey. Da muss man schon aufpassen, zu viele Gefühle. Die sagen mal, du hast schöne Augen. Und ich meine es wirklich so. Die sagen mal, du riechst gut. Die sagen mal, du bist schön angezogen. Ich habe das echt festgestellt. Das sagen die. Die bringen sogar mal Blumen mit. Echt ein Ding. Das brauchen wir alles nicht. Ich habe für euch gebetet. Das ist. Pff. Die muss man nur klein mähen bei uns, die Blumen. Dafür wachsen sie. Da schickt man her die Kühe drüber, die fressen es ab, dann ist das Zeug auch weg. Da bringe ich dann einen Strauß Buttermilch mit. Ganz clever. Ja, ein bisschen lachen muss mehr. Aber versteht ihr? Das tut weh, wenn man das hört. Es tut weh. Und wenn wir uns da nicht dagegen auflehnen und sagen, nee, Herr Jesus, das darf nicht sein, dass der Zeitgeist, wir dürfen nicht vom Zeitgeist getrieben sein, wir wollen von Gottes Geist bewegt sein. Von Gottes Geist bewegt sein, nicht vom Zeitgeist. Weil das Zeitgeist ist, Leute. Ist nicht Gottes Geist. Du kannst doch jetzt nicht schon mit in dem Alter, du musst ja erstmal was aufbauen. Ich muss gar nichts aufbauen. Was muss ich aufbauen? Ich muss auf den Herrn trauen, das stimmt, das muss ich.
Und da wäre ich euch dankbar, wenn ihr damit helft, dass das aufgebaut wird, das Vertrauen auf den Herrn. Das wäre eine super Sache.
Das wäre super. Da wäre ich euch extrem dankbar. Das andere braucht ihr mir nicht noch erzählen.
Wisst ihr, um das geht's.
Dass ich vom Herrn navigiert werde durch diese Welt, das will ich.
Und eine andere Studie, die wir bekommen haben, auch die hat mir sehr geholfen für das Leben unserer Studenten. Wir müssen ihnen nicht mehr sagen, was richtig ist. Das wissen die alle. Das wissen die wirklich.
Wir müssen ihnen auch nicht sagen, wie das Leben läuft. Das wissen die. Die sind so in Reality, in dieser Welt vernetzt.
Aber sie brauchen Männer und Frauen Gottes, die ihnen helfen, Vertrauen aufzubauen, die ihnen vorleben, was es heißt, zu lieben, die ihnen helfen, was es heißt, ein Leben zu leben, das loyal ist, integer ist, wahrhaftig ist. Das brauchen sie.
Wir brauchen nicht Leute, die ihnen noch sagen, wie man den Computer anmacht. Das wissen die besser als ich.
Das brauchen sie nicht.
Die brauchen Männer und Frauen Gottes, die ihnen sagen, wie lebt man Sexualität in einer festsexualisierten Gesellschaft?
Wie lebt man das wirklich?
Wie kämpft man vielleicht auch damit?
Nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt.
Und wie kämpft man eigentlich richtig?
Ohne dass ich bitter werde und ohne dass ich lax werde. Wie mache ich das?
Was führt mich?
Wie gehe ich ehrlich mit meinem Geld um?
Wie wende ich es richtig an?
Ich habe so viele Möglichkeiten.
Ich weiß gar nicht, was ich alles damit machen soll.
Habe ich jemanden an der Seite, der mir hilft?
Ganz praktisch heute, ne? Evangelisieren, geht mal raus, hier müssen wir was machen, geht mal raus und es wird aber Zeit, Gott will,
ja. Dann geh doch mal mit.
Geh doch mit.
Sei doch an ihrer Seite.
Die machen es dann schon irgendwie. Die babbeln die Leute schon an.
Und bevor deine Jugend ist, darfst du immer Fehler machen.
Du kannst auch mal zu viel babbeln.
Und zu viel dummes Zeug babbeln. Mach gar nichts.
Du bist noch jung.
Finde ich klasse. Alter Pfarrer Geihard Hägel hat mir mal gesagt, das ist der Vorteil Heinz der Jugend. Da darf man noch Fehler machen.
Und dass es ein Fehler ist, das wissen sie ja dann oft selbst. Das muss ich dann auch nicht noch dazu schieben.
Jetzt müssen wir die Fehler ausmerzen und aufarbeiten.
Ermutigen, weiterzugehen in diese Welt.
Und dieses Ermutigen, Entscheidungen zu treffen. Ermutigen, dran zu bleiben.
Und viele ist es eben auch mit Entscheidungen, wisst ihr, ob es jetzt in der Arbeitswelt ist oder.
Ich nehme mal jetzt die Arbeitswelt, wir tun nicht unbedingt, was das Beste, das Richtige wäre und Freude macht, wo ich sage, boah, das ist es.
Sondern wir tun oft, und da tun wir ja auch dann oft die Jungen mit reinziehen, wir tun oft das, was das meiste Geld, die beste Absicherung bringt,
weil es clever ist.
Welchen Gott wir dienen, entscheidet mit, was und wofür, sowie für wie lange wir etwas arbeiten.
Welchen Gott wir dienen.
Entscheidet mit.
Und ich höre von Japan zum Beispiel, das sind die Geschäftsleute, die gehen morgens früh aus dem Haus und gehen nachts extrem spät nach Hause, weil der Druck da ist. Der andere im Büro ist auch noch da.
Und es gibt Männer in unserer Gesellschaft, die müssten nicht so spät nach Hause kommen. Die müssten wirklich nicht so spät nach Hause kommen.
Manche schon, ist so.
Aber nicht alle.
Und es müssen auch nicht alle ihre Kinder dann in die Kindertagesstätte schicken.
Die Freude über die Nachfolge Jesu, ist es das, was uns navigiert in dieser Welt?
Wo es hingeht?
Auf die Ewigkeit.
Wie das eine Mädchen, das von Freunden von uns, eine Tochter, 17-Jährige, das habe ich schon mal hier auch erzählt, die ums Leben kam beim Skifahren. Nur einen Tag mit ihren mit Bekannten aus der Familie zum Skifahren gegangen. Und am Tag ihrer Beerdigung bekam die Familie einen Brief. Ein Brief, den das Mädchen sich selbst geschrieben hat auf einer Silvesterfreizeit in diesem Jahr. Und der Brief lautete so ungefähr: Scheißegal, was die anderen von dir denken. Hauptsache ist Vollgas auf Jesus. Und es hat den Papa gepackt, weil er wusste, das war der Herzschlag meiner Tochter, das war alles, was er wollte. Natürlich, das Leben ist zu früh ausgeblasen. Würde ich auch so empfinden. Und das ist das Paradox da drin. Wir wissen das eine und das andere, aber wir sind noch in dieser Welt. Da muss ich dann nicht noch sagen, oh ja, genau zur richtigen Zeit. Das wollte ich noch als Trost weiterspenden. Nee, das empfinde ich auch. Als ich an den Grab stand von der Puschel, habe ich auch gesagt, Herr Jesus, was war da noch alles drin in diesem Leben? Hätte ich mir gewünscht als Schwiegertochter. Ganz echt. Eine Frau, die für Jesus lebt. Die diese Sehnsucht hat. Wo dann ein Mann auch weiß, die will nicht darum tanzen und auf der Hochzeit tanzen und auf der Hochzeit tanzen und auf der Hochzeit tanzen. Wir wollten ja gern eigentlich Jesus dienen, aber es geht gar nicht mehr. Nee. Eine Frau, die einfach nur Frau sein wollte. Eine Frau nach dem Herzen Gottes. Und dann denke ich wirklich, stehe ich auch an dem Grab, ehrlich. Ich habe geweint wie ein Schlosshund, weil es mir wehgetan hat. Und gesagt, Herr Jesus, warum nimmst du sie jetzt weg? Da hätte so viel Gutes noch draußen stehen können in meinem Denken. Aber es war die Zeit vom Herrn. Sie hat es ja selber so gesehen auch. Aber nichts Größeres, als wenn jemand sowas sagt, Vollgas auf Jesus. Das ist Leben von Jesus, Vollgas auf meinen Vater, Johannes 4, 34. Das ist das, was mich zufrieden macht, das, was meine Freude ist, was mich satt macht. Dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringe, das ist es. Das ist es. Und das stimmt schon auch, ihr Lieben, auch Frauen, das stimmt schon, dass ob Männer dann auch solche Frauen auch finden, die sagen, jawohl, das will ich, genau das wollte ich. Ich wollte einen Mann, der nur für Jesus lebt, der dann plötzlich auch sagt, weißt du was, wir verkaufen die Bude, Schnucki. Und wir gehen nicht nach Hawaii, nur nebenbei. Wir gehen in den Himalaya. Das ist aber auch gute Luft. Und das sind jede Menge Menschen, die Jesus nicht kennen. Oh nee, aber das haben wir nicht ausgemacht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die hier in dem Land bleiben müssen. Das weiß ich. Und die Menschen, die es wissen, das sind nicht die Menschen, die anderen immer sagen, aber weißt du, Heinz, einer muss auch da bleiben. Das sind meistens nicht die. Das sind meistens die, die das sagen, die vielleicht innerlich das auch haben. Ne? Vielleicht sollte ich mal überlegen. Aber meine Fingernägel sind schon abgekaut. Jetzt müsste ich an den Zehennägeln weiterkauen. Das geht nicht, ich bin nicht so gelenkig. Also lasse ich es lieber. Ja, lassen wir das. Das denke ich immer mehr. Die Leute, die mir immer sagen, Heinz, aber es muss auch ein paar geben, die da bleiben. Die wissen, dass sie da bleiben müssen. Da bleiben müssen. Und sagen, das, was ich hier lebe, das lebe ich wirklich zur Ehre Jesu. Und das, was ich verdiene, das verdiene ich zur Ehre Jesu. Und das verdiene ich auch, weil Jesus das will, dieses Geld, damit sein Reich gebaut wird. Deswegen. Das ist es. Natürlich ist es ein anderes Haus, das dann, in dem du lebst, als die Lehmhütte, in dem der lebt, den du unterstützt. Ist halt so. Aber wenn ich dann ein geistlicher Missionar bin, ne, der komme ich nicht heim und sage, oh, ich lebe in der Lehmhütte und du lebst in einem Haus, da brauche ich ein Navigationssystem. Und ich weiß nicht mal, wie die Dusche angeht. Ne? Wir waren mal in einem Haus, das war echt witzig. Ne? Ich habe herausgefunden, wie die Dusche anging, ne? Aber meine Frau nicht. Haha. Ja. auch nicht, das ist auch witzig. Da wachst du auch auf, ne? Musst dich nicht, gar nicht kalt duschen, da bist du ganz, bist du voll hellwach. Wie geht denn das jetzt, das Ding? Ne? Und dann drückst du wo drauf, dann kommst prügelheiß raus. Das wollte ich nicht. Ne? Und dann so, das ist witzig eigentlich. Habe ich auch gedacht, interessant, für was man alles sein Geld ausgeben kann. Ne? Jeder bastelt ein bisschen gern und so. Auch nicht schlecht. Aber es war wirklich so, ne? Dann brauchst du, eigentlich hätte er was an der Wand hängen müssen. So macht man das. Und noch so ein Gesicht. Und am besten noch die Aufmerksamkeit macht die Augen auf, ne? Wenn du da reingehst in die Dusche. Interessant, aber es ist halt so. Aber dann bin ich auch nicht der richtige Mann, wisst ihr, für einen geistlichen Dienst. Wenn ich nur da dran immer rummägel und sage, ja, das würde ich auch gern haben, wenn die das haben und so ein Zeug. Dann bleib doch daheim. Dann bleib doch daheim. Kannst du Bratwurst braten und verkaufen. So kein Thema. Wenn dir nichts anderes einfällt. Das geht doch auch, aber dann mägel nicht rum. Entweder bist du vom Herrn gesandt, ja oder nein. Und das merke ich oft. Für mich ist es witzig, wenn ich vom Wetter rede. Ne? Eigentlich weiß ich, der Herr lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. Und dann wache ich morgens auf, gehe raus und schaue aus dem Fenster raus und sage, also so ein SCH... Wetter. Ne? Also sage ich ja, Jesus, das ist das Einzige, was du machen kannst. Nee, ist so dein Wetter. Deswegen kommt jetzt nicht ein Knüppel aus dem Himmel und sagt, boom. Das ist klar. Aber das wird mir immer bewusster auf die ganz praktischen Dinge. Warum muss ich schon so aufstehen? Wenn ich das im Kopf habe, schon mal im Herzen und sage, das ist dein Wetter, ist ja gar nicht meines. Du wirst schon wissen, warum es regnet. Und ich darf auch sagen, ich wünschte mir gern Sonne, Herr Jesus. Darf ich auch sagen. Mein Kind darf das seinem Vater sagen, das wünschte ich mir gerne. Also diese Dinge, der Wille von Jesus. Und die Hauptvoraussetzung für die Leitung im Leben, eben das, wofür lebt Jesus, Johannes 4, 34, die Hauptvoraussetzung für Leitung im Leben ist eben, dass das Leben in der Nachfolge, das nährt sich aus Gottes Wort. Und so legt nun ab allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also wenn ihr da drin seid, das wird euch führen, das wird euch reinigen, das wird euch verändern, das Wort. Das wird euch richtig leiten. Plötzlich gehen die Augen auf. Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Weiser als meine Feinde machen mich deine Gebote, denn immer sind sie bei mir. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Mehr Einsicht habe ich als die Alten, denn deine Vorschriften habe ich bewahrt. Von jedem bösen Pfade habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Nicht bin ich von deinen Rechten gewichen, denn du hast mich unterwiesen. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Munde. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuße und Licht für meinen Pfad. Psalm 119, Vers 97 bis 105. Und es reinigt unseren Verstand, das Wort Gottes. Wir gehen nächstes Jahr, meine Frau und ich, vom Bodenseehof weg. Und wir gehen nicht, weil es uns nicht mehr gefällt. Wir gehen auch nicht, weil wir gehen müssen. Und auch nicht, weil Leute sagen, naja, nach 14 Jahren gehen die Pfarrer auch mal. Wir gehen, weil wir wissen, dass wir gehen müssen. Ich wüsste gar nicht, warum ich hier bleiben soll. Ich weiß nur, dass es schön ist hier. Ich liebe den Frühling am Bodensee, ungemein. Und ich liebe die Mitarbeiter hier in dem Team. Das ist unsere Familie und es ist wirklich unsere Familie. Das sind meine Brüder und meine Schwestern. Und manchmal sind es meine Väter und meine Mütter. Und manchmal sind es meine Kinder. Und es ist ein Bombendienst, den wir machen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Wenn ich sage, ich fahre nächste Woche eine Woche weg und predige in irgendeine Gemeinde, dann sagt keiner und so, das ist aber schlecht, der ist so ein Chef. Dann sagen die Leute, manchen tut es auch, stößt es auch auf, klar, weil sie sagen, Mensch, wäre echt auch schön, wenn du manchmal ein bisschen mehr da wärst, Heinz. Aber eigentlich der Grundzug ist, mach es. Es ist dein Dienst, es ist deine Aufgabe. Und es ist super. Wir haben vorhin miteinander Abend gegessen, deswegen war ich nicht da zu dem Gespräch, ne? Dass manche dachten, dass ich kommen würde. Ich habe mit dem Piet und mit der Gabi haben wir heute Abend gegessen und da sprachen wir noch drüber und sagten, wie gut wir es wirklich haben. Das hat kaum jemand in einer anderen Arbeitsstelle, wie wir leben können. Ist so. Aber wir haben seit 2 Jahren, fast 3 Jahren jetzt, wissen wir, irgendwie soll es weitergehen. Wir hatten immer diesen Traum im Herzen, dass wir eines Tages mal mit Menschen arbeiten werden, die es nicht so einfach haben, das Evangelium zu bekommen, wie es Menschen hier im süddeutschen Raum haben. Und wisst ihr, das ist nichts Schlimmes, ihr Lieben, es ist nichts Schlimmes. Solange du sagst, das will ich, dass Jesus das umsetzt in meinem Leben. Aber wir hatten immer diesen Traum, irgendwie, und er hat es nie losgelassen. Dann kamen wir mit einem neuen Land in Verbindung. Wir hatten dann eine Anfrage von Gefährdetenhilfe in Deutschland. Und dann merkt man, dass irgendwie will Gott was von uns. Wir lieben diese Menschen so unendlich. Diese Arbeit, das hat uns so gepackt. Wenn ich auf 2 Plätzen leben könnte in dieser Welt, würde ich in Hannover leben und ich würde in Serbien leben. Aber wir mussten uns für einen Platz entscheiden. Und wir merkten, dass Serbien, das ist eine Sache, die lässt uns nicht los. Und es lässt mich noch immer weniger los, wenn ich dann junge Prostituierte hier in Deutschland irgendwo auf der Straße treffe, die alle aus diesen Ländern kommen, wisst ihr. Und die auf der Jagd nach dem Glück sind. Und es lässt mich noch weniger los, wenn ich dann lese, dass Romas dabei sind, die ihre Organe verkaufen, weil sie so arm sind. Und die reichen Wessis, die kommen dann und kaufen es tatsächlich. Und von dem bisschen Geld, das sie da übrig lassen für die Niere, muss der junge Roma oder die junge Romanese, die muss dann noch dafür bezahlen für die ärztliche Untersuchung. Das macht nicht der reiche Wessi. Und dann sind Drogensüchte in diesem Land und da hat es uns gepackt. Wisst ihr, diese Arbeit im neuen Land, die hat uns gepackt. Und dann kamen wir in Serbien mit Drogensüchtigen in Kontakt und merkten, wow, das ist genau das Gleiche. Und die schreien nach Hilfe. Und dann wussten wir haben ein paar Sachen gecheckt, wir haben das Wort Gottes geprüft, ganz klar geprüft. Und wussten, wir müssen gehen. Und es ist so wunderbar, und meine Frau hat es so tief im Herzen, es ist richtig, einfach diesen Weg zu gehen. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, Leute, das hört sich heroisch an, aber das habe ich im Herzen. Ich wünsche mir, dass Jesus unser ganzes Leben verzehrt für diese Menschen. Das ist meine einzige Sehnsucht noch. Das ist wirklich meine einzige Sehnsucht noch. Und ich schäme mich manchmal, wie ich hin und her gerissen bin, wenn ich in diesem Land lebe und dahin fahre. Und auch, wisst ihr, auch nachdem das lockt und dies lockt, Und ich hänge da dran und dann innerlich bin ich auch neidisch, weil die anderen mehr Geld haben als ich und dann würde ich auch das gern kaufen und ich schäme mich. Und dann sage ich meiner Frau, könntest du auch mal wieder was Neues kaufen? Und eigentlich schäme ich mich dafür, weil sie das gar nicht will. Sie will das gar nicht, sie will Jesus folgen. Und ich würde gern alles haben. Ich würde Modebüppchen gern haben. Ich würde Jesus-Modebüppchen, Köchin, Wäscherin, Liebhaberin haben. Und das ist nicht eine Flucht in dieses Land, dass ich dann denke, naja, da wird es besser. Es wird nicht besser, weil mein Herz, wisst ihr, das bleibt nicht da, das nehme ich ja mit. Aber ich merke jedes Mal, wenn wir auf solchen Wegen sind, merke ich, wie das mich selber verändert, wie es mich reinigt und mich immer wieder aufs Eigentliche zurückbringt, um was es wirklich geht. Was da vom ganz Anfang meines Glaubenslebens der Urruf war. Das ist es, Heinz. Das ist es. Und das will ich in deinem Leben tun. Und das soll mein Navigationssystem sein. Der Geist Jesu. Egal wo ich bin, ob ich in Deutschland bin, wisst ihr, der Geist Jesu, Leute. Der navigiert uns auch durch sein Wort. Und ich habe hier ein paar Punkte, die könnt ihr aufschreiben aus dem Psalm 37, die einfach klasse sind. Und die helfen uns. Wenn wir dem entlang gehen, in unserem Leben. An diesem Punkt zu bleiben und die finden wir in dem wieder. Und es hilft mir dabei, nicht böse gegen irgendjemanden sein. Weil das blockiert, wisst ihr, das tötet die Seele. Deswegen, was der Steve auch unterrichtet, Bergpredigt, vergebt. Deswegen bete ich auch so gerne das Vater Unser. Da kann mal einer sagen, das ist kirchlich, dann ist es kirchlich. Ich würde sagen, das ist christlich. Und deswegen radder ich das auch nicht herunter, sondern ich bete es eigentlich langsam für mich. Ich bete es jeden Morgen, weil es mich immer wieder ausrichtet. Ich brauche Vergebung, wie ich den anderen vergebe. Und dann mache ich manchmal einen Stopp, hopp, wie ich den anderen vergebe. Ah. Und dann kommt, wisst ihr, dann ist diese Mauer weg. Weil ich hier merke, nee, das habe ich gar nicht gemacht. Da kann ich hier schon mal einen Punkt setzen und kann erstmal lostigern und sagen, ich bitte dich um Vergebung, weil ich dir nie vergeben habe. Und das ist nämlich mein Problem in unserer Beziehung. Ich habe dir nie vergeben. Das ist es. Es ist gar nicht so, dass du mich immer aufregst. Du regst mich immer auf, weil ich dir nie vergeben habe. Deswegen. Das ist mein Problem. Und du kannst mir sogar noch mit helfen zu vergeben. Nicht indem du es mir leichter machst und sagst, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Wir hatten einen FSJler hier draußen. Der Sohn von einem lieben Freund von mir. Und deswegen, natürlich ist er auch irgendwie ein vertrautes Verhältnis, aber er weiß natürlich, Papa ist ein Freund vom Heinzi und dann. Und irgendwie hatte ich den auf dem Kicker. Von Anfang an. Einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und es war mir irgendwie, ich weiß auch nicht, was da war. Egoistischer Satz, ja, das war's. Und irgendwann habe ich gemerkt, der hat Angst vor mir. Und dann bin ich mal hin zu ihm und sagte, Michi, ich muss dich um Vergebung bitten. Weil ich dich schlecht behandelt habe. Und er guckt mich an, ist ein Franke, und sagt, passt schon, Heinz. Ja, das ist so für uns, it's fine. Und dann habe ich ihn angeguckt und sagt, Michi, ich sage nicht, das passt schon, weil es nicht passt. Es passt nicht. Es würde passen, wenn du sagen würdest, ich vergebe dir, Heinz. Ein 18-Jähriger, ein 47-Jähriger. Dann wird es passen. Aber geh nicht so weg und sag, es passt schon, weil es nämlich nicht passt. Und dann kam er einen Tag später und sagt, Heinz, ich vergebe dir. Weil es nicht passt. Es hat nicht gepasst. Also nichts Böses im Herzen haben. Es ist wie eine Mauer. Du kommst nicht weiter. Und dann ringen wir um die Antwort Gottes, die Führung Gottes und. Du kommst nicht weiter. Kein Neid, steht da alles wunderbar drin in Psalm 37. Herr Jesus, ich bin neidisch. Alex, bete für mich, ich bin neidisch und der Neid frisst mich auf. Bevor wir weitermachen im Gottesdienst, ich wollte noch was sagen. Es dauert zwar 5 Minuten länger jetzt, aber ich wollte gerade sagen, ich bin neidisch auf euch alle. Das wollte ich noch sagen. oh, das passt nicht bei uns. Wir haben da so, du weißt, wir haben, deswegen haben wir draußen die Flyer ausliegen, Therapie. Du kannst es loswerden. Weißt, und deswegen, weil sonst müssten wir das auch machen. Ist gut, wenn es keiner macht von uns. Dann müssen es wir auch nicht machen. Dann können wir so bleiben. Aber das sind die Punkte und plötzlich kommt Freiheit, wenn der Neid weicht. Was war ich neidisch auch auf den Piet und auf die anderen? Was war, da war Neid. Keine Freiheit. Das sind meine Geschwister. Und dann zu sagen, so ist es. Ja, so ist es. Und betet für mich. Und das Leben verändert sich. Vertrau dem Herrn, weil plötzlich vertraust du ihm. Fall vor ihm nieder. Fall vor ihm nieder, weil das sind die Punkte. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, so wird er euch erhöhen zu seiner Zeit. Das sind die Punkte. Da kannst du nie was verkehrt machen, wenn du dich einfach unter die Hand Gottes demütigst. Was es auch immer ist, okay, Neid, aber Neid ist oft das, was die Seele auffrisst. Weil es die anderen immer besser haben. Ich bin neidisch, weil ihr immer gesundes Kind habt und wir haben ein krankes Kind. Ich bin neidisch, eure Familie funktioniert. Ich bin neidisch, wir haben überhaupt keine Kinder und ihr. Ich brauche Vergebung dafür. Ich bin neidisch. Du hast einen Mann des Lebens gefunden und ich scheine immer um die Kurve zu drehen. Ich weiß auch nicht. Ich bin neidisch. Oder, wisst ihr, können wir weiterspinnen. Machen wir nicht. Tu Gutes. Das ist eine super Sache. Beschäftige dich mit guten Dingen. Helf anderen. Stetigkeit. Sei jemand, der treu ist, der kultiviert, Gutes kultiviert auch im Land. Stetigkeit, wohne im Lande. Das wird damit gut ausgedrückt oft in der Bibel. Das sind Menschen, die treu sind. Und das sind Menschen, die ein feines Gespür für die Liebe des Herrn haben. Und wisst ihr, diese Liebe des Herrn öffnet es, dass ich meine Sorgen einfach auf ihn wälzen kann, weil ich weiß, das ist ihm nicht zu viel. Und da kann ich dann auch warten und erwarten. Es wird irgendwas kommen, ich weiß nicht was, aber die Bibel sagt, es kommt was. Und alles, was ich weiß aus der Bibel, dass der Herr diejenigen, die auf ihn getraut haben und auf ihn vertraut haben, die hat er nie enttäuscht. Nie, nie, nie. Hat er nie. Und sei offen für Gottes Wegführung. Psalm 23 habe ich hier aufgeschrieben. Das ist eine super Sache. Und Psalm 25. Sei offen für Gottes Wegführung, auch durch Ratschläge von anderen, die sagen, oh, ich würde es nicht so machen. Und für uns, das zum Schluss, für unsere Wegführung war ganz wichtig. Ich hatte vor 2,5 Jahren schon mal angesetzt und sagte, wir können uns vorstellen, weiterzuziehen. Dann war ein bisschen Dampf unterm Dach. Es war gar nicht so witzig, ne? Hat auch keiner gedacht, dass es ein fränkischer Witz ist, sondern alle haben es ernst genommen. Ne? Und dann dachte ich, Und ich merkte, das ist nicht gut. Weil wenn Jesus führt, in den allermeisten Fällen, in den allermeisten Fällen, dann, wisst ihr, dann hinterlässt er kein Chaos. Weil er der Gott des Friedens ist. Und es war dann mein Gebet, Herr Jesus, wenn es wirklich weitergehen soll, dann musst du das Zeugnis aufsetzen, dass die Brüder im Vorstand und auch in der Leitung hier am Bodenseehof einfach von Herzen Ja sagen können dazu. Und das konnten sie vor 2,5 Jahren gar nicht. Aber dann habe ich sie so lange genervt, 2,5 Jahre lang. Mir nie die Zähne geputzt, mich nie rasiert, die Füße nie gewaschen. Und irgendwann sagten sie, oh, sind wir froh, dass der weg ist. Aber dafür gebetet und gehofft und geharrt. Und dann, als es so weit war und wir wussten, es ist so. Und da waren Tränen dabei. Und ich wünschte mir, ich könnte jetzt einfach gehen, mich nachts fortstehlen mit 2 Täschchen, tschup, 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 über den Hof laufen und rein in den Bus und weg. Weil ich es nicht ertragen kann. Menschlich. Wenn Jesus uns hier weiterführt. Aber wir müssen gehen. Und dann haben die Brüder gesagt, Heinz, wir merken das. Jesus führt dich weiter. Und es war mir wichtig. Und wenn die Brüder gesagt hätten, nee, das machen wir nicht. Und wenn nur einer gesagt hätte, nee, hätte ich es nicht gemacht. hätten wir keinen Schritt gemacht. Aber ich wusste, das ist das, auf was ich vertraue, wisst ihr, das ist alles, was ich weitergeben kann. Ich kann nur vertrauen auf den Friedefürst. Und ich vertraue darauf, dass er Entscheidungen in Frieden schenkt. Vertraue ich einfach drauf. Und da muss man auch mal warten. Du kannst dann deinen Kopf durchboxen. Jesus macht natürlich auch noch was draus, das ist klar, das sind ja unsere alten Sprüche, ne? Schreibt auf krummen Linien gerade und so Dinge. Das macht er, weil er souverän ist. Aber er führt dann wunderbar weiter und das passt dann einfach. Das kannst du gar nicht sagen, wie das dann alles so wunderbar zusammenkommt. Es passt halt. Die Navigation durchs Leben. Christus, sein Wort, sein Geist. Herr Jesus, danke, dass du uns in deiner Treue und Freundlichkeit führst in dieser Welt und auch zu dem Ziel führst, das du bestimmt hast für jeden Einzelnen unseres Lebens. Wir haben heute viel angeschnitten, heute Abend auch diese Problematik, auch diese Tragik oft vom Alleinsein und dieses Kämpfen und Ringen. Von diesen nicht Entscheidungen treffen können, auch nicht wollen. Und Herr, erbarm dich über deine Gemeinde. Erbarm dich über uns, die wir hier sind. Herr, für uns, die wir schon weiter sind im Leben auch und reifer sind, dass wir jungen Menschen sein dürfen, die nicht alles besser wissen, aber Väter und Mütter im Glauben sein wollen auch. Für die Jungen unter uns, die damit ringen, mit dieser Welt, die 120.000 Möglichkeiten und noch viel mehr bietet, das Verkehrte zu machen. Ich bitte dich, dass du die Herzen dieser jungen Menschen festmachst. Junge Männer und junge Frauen nach deinem Herzen ranziehst, die nur auf dich trauen und merken, dass sie nicht enttäuscht werden. Dass du uns Eltern sein lässt, die wir Eltern sind, unseren Kindern diesen Weg zuzulassen. In dieser guten, gesunden, geistlichen Radikalität allein auf dich zu trauen. Und für diejenigen unter uns, Herr, die kämpfen mit einem Alleinsein und sich so sehr wünschen, dass es endlich abgeschlossen ist. Ach Herr, reiß den Himmel auf und gib der Frau in dem Raum, die sich so sehr wünscht, einen Mann zu haben, der dich liebt, einen Mann, der dich liebt. Und gib dem Mann in den Raum, der so sehr wünscht, eine Frau zu haben, die dich liebt, eine Frau, die dich liebt, Jesus. Über allem stärk und forme unser Vertrauen auf den Vater im Himmel. Die Liebe zu deinem Wort, die Liebe zur Aufrichtigkeit, die Liebe zur Treue, zur Gerechtigkeit. Lass uns treue Menschen sein, die für Gerechtes stehen, für Klares stehen, für Wahrheit stehen. Um deines Namens willen, Jesus. Amen.